Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Lange waren Schwellenländer für Anleger eine große Enttäuschung. Zu volatil, zu riskant, politisch zu unsicher. Doch 2025 hat sich das Bild drastisch verändert. Der MSCI Emerging Markets schlägt erstmals seit Jahren die Industriestaaten. China und Südkorea melden sich zurück. Technologie- und KI-Werte treiben die Kurse. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Wetterlage fragil und einige gute alte Gewissheiten geraten ins Wanken. Was steckt hinter diesem Comeback der Schwellenländer? Ist es eher ein kurzfristiger Effekt oder schon ein struktureller Trend? Welche Chancen bieten sich Anlegern und wo lauern Risiken? Antworten jetzt in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, die Schwellenländer haben jahrelang enttäuscht, jetzt schlagen sie die Industriestaaten. Wie überraschend kommt diese Wende für dich?
Naja, also so überraschend finde ich das übrigens gar nicht. Nicht, weil ich damit gerechnet hätte, sondern weil es zwischen den Industriestaaten und den Schwellenländern einen permanenten Wechsel gibt. Mal liegt die eine Seite länger vorne, mal die andere und zuletzt eben die Industrieländer. Von daher war, finde ich, der Wechsel sogar überfällig. Am Ende ist das aber, du kannst es dir vorstellen, Andreas, nicht prognostizierbar. Der Unterschied übrigens in der Performance ist seit Jahresanfang schon wirklich deutlich. Die Emerging Markets liegen seit Jahresanfang 2025 um 10 Prozentpunkte vorne. Die haben also plus 28, während der Rest der Welt plus 17% hat. Also schon echt merklich.
Das ist wohl wahr. Und warum glaubst du, haben Anleger diese Märkte so lange doch offensichtlich unterschätzt? Und was hat sich jetzt 2025 entscheidend geändert?
Ach, ich weiß nicht, ob man sie wirklich unterschätzt hat. Aber viele hatten sie auf jeden Fall nicht mehr so richtig auf den Schirm. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Erstens wegen der großen wirtschaftlichen Probleme in China. Die große China-Fantasie ist auf jeden Fall erstmal vorbei. Dabei war China lange das absolute Zugpferd und hat mit etwa 30% auch immer noch das größte Gewicht in den Schwellenländerindizes. Nach Corona kam die chinesische Wirtschaft nicht mehr richtig in Schwung. Der extrem harte Lockdown hat vor allem den Mittelstand schwer getroffen, der sich bis heute noch nicht so richtig davon erholt hat. Dazu kommt die nach wie vor noch nicht ausgestandene Immobilienkrise. Und dann hat die Partei auch noch die gesamte Tech-Branche durch politische Vorgaben ausgebremst, angeblich um Monopole zu verhindern. Aber eine Rolle hat sicher auch gespielt, dass ihr die Unternehmen einfach zu mächtig wurden. All das hat dazu geführt, dass China-Aktien seit Anfang 2021 extrem schlecht gelaufen sind. Während ein Weltaktienportfolio rund 65% zulegte, stand China Ende Oktober noch mit über 20% im Minus gegenüber 2021. Das musst du dir mal vorstellen. Und dadurch haben die Schwellenländer natürlich auch insgesamt sehr schlecht ausgesehen. Aber dafür war natürlich nicht nur China verantwortlich, auch der Boom der US-Tech-Werte hat dazu beigetragen. Der Tech-Hype, speziell bei Unternehmen mit KI-Bezug, hat in den letzten Jahren internationales Kapital wie ein Magnet angezogen, das den Schwellenländern natürlich gefehlt hat.
Und Karl, was ist denn jetzt anders?
Ja, 2025 hat das Gesamtbild plötzlich gedreht. Ich glaube vor allem, weil die US-Tech-Werte Kratzer bekommen haben. Vermutlich aber auch wegen der immer unberechenbarer werdenden US-Politik. Und jetzt sind auf einmal auch die extrem hohen Bewertungen der US-Unternehmen unter den Anlegern wieder ein Thema. Gleichzeitig profitieren die Schwellenländer vor allem in Asien mittlerweile selbst vom KI- und Chip-Boom. Besonders Taiwan und Südkorea, die zusammen etwa 30% im MSCI in Emerging Market ausmachen, haben dadurch zugelegt. Aber auch China hat sich stabilisiert. Allerdings vor allem aufgrund staatlicher Stützungsmaßnahmen, was das Ganze etwas fragwürdig macht. Also ich kann dir drei Beispiele nennen. Einmal Mindesteigenkapital für Hypotheken wurde gesenkt. Dann hat man Infrastrukturprojekte durch besondere Anleihen finanziert und man hat den Leitzins auf 3% runtergefahren. Aber lass uns nochmal die übergeordneten Punkte ansprechen. Es sind natürlich die fundamentalen Bewertungen, auf die jeder jetzt wieder plötzlich schaut, nachdem sie jahrelang fast keine Rolle gespielt haben. Emerging Market Aktien sind deutlich günstiger bewertet als die entwickelter Märkte. Auf die nächsten 12 Monate gerechnet liegt das KGV beim MSCI Emerging Market bei etwa 14, beim MSCI World bei immerhin 21. Die Schere ist also schon ziemlich weit auseinandergegangen und das wird eben jetzt von den Anlegern wiederentdeckt.
Ja, und welche Rolle spielt jetzt dabei der schwache Dollar? Sehr schwach, muss man ja sagen. In diesem Jahr haben wir auch lange nicht gesehen. Und wie nachhaltig ist dieser Rückenwind aus deiner Sicht?
Aktuell spielt das den Schwellenländern auf jeden Fall in die Karten und das sogar gleich doppelt. Erstens sind viele Schwellenländer noch immer sehr hoch im US-Dollar verschuldet. Bei vielen liegt der Dollaranteil an den Gesamtschulden bei über 50% und der schwache Dollar verbilligt ihre Schuldenlast, also Tilgung und Zinsen. Zweitens macht ein schwacher Dollar gemeinsam mit niedrigeren US-Kurzfristzinsen Schwellenländeranlagen für internationale Investoren attraktiver. Das zeigt sich übrigens immer wieder. Werden US-Anlagen interessanter, schadet das besonders den Schwellenländern. Aber weil diese Logik auch umgekehrt gilt, profitieren sie aktuell eben davon. Allerdings ist ein schwacher US-Dollar nicht für alle von Vorteil. Für Länder, die sehr am Export in die USA hängen, hat er auch Nachteile, weil er ihre Exporte in die USA verteuert. Insgesamt sollte man den Währungseinfluss aber auch nicht überschätzen. Auch ist es überhaupt nie ausgemacht, dass der Dollar schwach bleibt. Die USA sind trotz aller politischen Unsicherheiten nach wie vor ein Magnet für internationales Kapital.
So oder so, Karl, viele Anleger sind trotzdem bei Schwellenländern eher skeptisch. Welche Argumente würdest du ihnen denn heute entgegenhalten?
Ja, das wichtigste Pro-Argument hat gar nichts mit einer aktuellen Markteinschätzung zu tun. Schwellenländer sind Teil des Weltmarkts und gehören damit auch automatisch ins Portfolio. Für ein maximal diversifiziertes Aktienportfolio, das das beste Rendite-Risiko-Verhältnis aufweisen soll, braucht man alle Länder im Depot und zwar so, wie es ihrer Marktkapitalisierung entspricht. Deshalb ist das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Portfolios ohne Schwellenländer einfach schlechter. Nicht unbedingt in allen historischen Phasen, aber auf jeden Fall nach vorne gerichtet. Damit können die Anleger realistischerweise langfristig auch rechnen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch handfeste ökonomische Schwellenländerargumente. Das weltweit höchste Innovationspotenzial liegt eindeutig in Asien, das ja an den Aktienmärkten rund 80% aller Schwellenländer ausmacht. Dazu kommt, von China mal abgesehen, eine günstige demografische Situation wie überall in Asien, ein ungebrochenes Streben nach Wohlstand. In Asien wird die Marktwirtschaft definitiv nicht in Frage gestellt.
Dann lass uns doch bitte mal auf ein paar Einzelstories in Südostasien schauen. Karl, Urlaub in Bali zum Beispiel, wäre das was?
Sehr gerne bin ich dabei. Okay. Wird ja auch kalt hier.
Ja, das stimmt allerdings. Aber natürlich wollen wir ernst bleiben und schauen auf das größte Land, auf das wichtigste Land in Asien, zumindest noch China, galt beispielsweise lange als Sorgenkind. Nun zieht der Kapitalmarkt dort wieder an. Was hat sich genau dort strukturell verändert?
Ja, das ist wirklich erstaunlich. China-Aktien liegen seit Jahresanfang mit einem Plus von 33% weit vor dem Weltgesamtindex, der nur 17% zugelegt hat. Also eine fast doppelt so starke Performance. Obwohl sich an der Gesamtsituation eigentlich wenig geändert hat. Die Immobilienkrise ist nach wie vor nicht ausgestanden. Aufgrund einer schwachen Binnennachfrage, vor allem beim Konsum und einer relativ hohen Arbeitslosigkeit, gibt es weiterhin Wachstumsprobleme bis hin zu Deflationstendenzen. Das hat zusammen mit Schwierigkeiten beim Export zu erheblichen Überkapazitäten in der Industrie geführt. Und neue Wachstumstreiber sind derzeit nicht in Sicht. dementsprechend liegen auch die Wachstumsprognosen für 25 und 26 lediglich bei 4 bis 4,5%, obwohl eigentlich rund 5% als Zielmarke gesetzt sind. Und das ist schon relativ bescheiden für ein Land, dessen Wirtschaft noch vor wenigen Jahren mit 8 bis 10% pro Jahr gewachsen ist.
Und dann haben wir natürlich noch eine weitere Komponente, den Taiwan-Konflikt. Der scheint sich ja zumindest immer mal wieder zuzuspitzen. Also da ist auch ein Angstfaktor da, oder?
Ja, Taiwan ist nach wie vor ein großer Unsicherheitsfaktor, der sich aktuell sogar wieder verschärft. Da hast du schon recht, Andreas. China erhöht kontinuierlich den Druck und veranstaltet regelmäßig große Manöver, schickt Kampfflugzeuge über die bisherige Mittellinie in der Meerenge und spricht offen von Wiedervereinigung. Taiwan dagegen rüstet mit Hilfe der USA auf, die erst vor kurzem zusätzliche Waffenpakete genehmigt haben. Insgesamt bleiben die Spannungen also sehr hoch. Trotzdem rechne ich derzeit nicht mit einem Angriff Chinas. Die Priorität der Partei dürfte zunächst ein anderer Konflikt haben, der Zollstreit mit den USA. Der ist ja zuletzt wieder in den Fokus gerückt, nachdem es im Mai eine Beruhigung gab und Mindestzollsatz für China von über 100% auf 30% gesenkt wurde. Mittlerweile aber hat man sich ja geeinigt und beide Seiten scheinen zufrieden zu sein. China hat das effektive Exportverbot für seltene Erden erstmal ausgesetzt und die USA senken die Zölle auf chinesische Einfuhren. Nach zuletzt 57% liegt der Zollsatz jetzt bei 47%, was ich immer noch sehr hoch finde. Das ist der durchschnittliche Satz. Für manche Güter ist der höher, für manche niedriger. Damit ist Trumps Drohung, die Zölle wieder auf 100% hochzusetzen, aber erstmal vom Tisch.
Okay, soweit China, Haken dran. Kümmern wir uns ums nächste große Land, Indien. Nicht nur groß, sondern größte Demokratie der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen. Das Land galt lange Zeit als Hoffnungsträger, verliert nun aber an Schwung, Karl. Was sind die Gründe dafür?
Stimmt, die Dynamik hat sich abgeschwächt, aber nicht dramatisch. Immerhin steht Indien mit 6,5% Wachstum im letzten und wahrscheinlich auch in diesem Jahr deutlich besser da als China. Der IWF sieht für 2026 zwar einen Rückgang auf 6,2%, was den Vorsprung aber auch nicht gefährdet. Wie fast überall sind vor allem die hohen US-Zölle dafür verantwortlich. Die wurden ja für viele Güter von 25% auf 50% erhöht, weil Indien weiterhin viel russisches Öl importiert. Indien hat aber auch interne Probleme. So ist die Inflation zuletzt unter 2% gefallen, so niedrig wie seit 8 Jahren nicht mehr. Das klingt zwar erstmal gut, ist aber ein schlechtes Signal für das Wachstum, denn dadurch wird ja eine schwache Nachfrage sichtbar, die vor allem beim Konsum schon sehr deutlich ist. Dazu kommt, dass auch die Investitionsnachfrage der Unternehmen schwach ist. Und ähnlich wie in China haben auch in Indien vor allem junge Menschen Probleme, einen Job zu finden. Dazu kommt die nach wie vor wuchernde, fast schon legendäre indische Bürokratie, die wie eine riesige Wachstumsbremse wirkt. Trotzdem hat das Land Riesenchancen. Derzeit ist es vor allem die strukturelle Abschwächung China, die Indien in die Karten spielt. Denn in einer Phase, in der viele internationale Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren wollen, ist Indien eine echte Alternative zu China. Und als Absatzmarkt ist das Land allein durch seine Größe sowieso für die ganze Welt interessant.
Dann gehen wir weiter nach Südkorea, würde ich sagen. Das Land erlebt nach einem turbulenten politischen Umschwung nun einen Kapitalmarktaufschwung, natürlich auch mit Volatilitäten, gar keine Frage. Sind solche Reformschübe in der Regel gut für Börsen, Karl? Was sagt die Historie?
Ob die Reformen Südkoreas auch in der Realwirtschaft greifen, muss ich erst noch zeigen. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da und sie ist auch nicht unbegründet. Die Börse ist schon mal angesprungen, vor allem aufgrund einer Kapitalmarktreform, dem sogenannten Value-Up-Programm. Seit 2024 drängt die Finanzaufsicht Firmen, ihren Börsenwert aktiv zu heben, unter anderem auch durch höhere Ausschüttungen, wofür der Staat auch Steueranreize in Aussicht stellt. Aber die Reformpläne sind nicht nur auf den Kapitalmarkt beschränkt. So ist beispielsweise bereits eine Pensionsreform zur Stabilisierung der Altersversorgung auf den Weg gebracht. Weitere Reformschwerpunkte sind die Klimapolitik, künstliche Intelligenz und vor allem die öffentliche Verwaltung, was ja auch in Deutschland nicht schaden könnte, wie du weißt. Ob all diese Reformen den Kapitalmärkten auf Dauer nutzen, hängt davon ab, ob sie das Wachstum ankurbeln. Und das klappt nur, wenn sie wirklich sinnvoll sind und vor allem auch konsequent umgesetzt werden.
Und mal ganz unabhängig von den Ländern, über die wir gerade gesprochen haben, beim Blick auf die Branchen fällt auf, Tech-Werte dominieren inzwischen auch den MSCI Emerging Markets. Ähnlich wie beim MSCI World, das haben wir schon öfter besprochen und auch öfter kritisiert, dieses Klumpenrisiko dort. Mhm. Ist KI für dich der zentrale Treiber dieser neuen Dynamik?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich der zentrale Treiber ist, aber vermutlich schon. Auf jeden Fall ist es spannend zu sehen, wie sehr das Thema KI jetzt auch die Schwellenländer erreicht hat. Vielleicht profitieren die davon sogar noch stärker als die Industriestaaten. Auffallend ist aber, dass sich der Einfluss der KI dort nicht wie in den USA nur auf wenige Schwergewichte beschränkt, sondern viel mehr in die Breite geht. Und das finde ich sehr spannend.
Und was heißt das im Umkehrschluss für klassische Branchen wie Energie und Rohstoffe in den Schwellenländern? Das war ja auch klassisch stark. Sind die jetzt passé?
Nein, das sind sie definitiv nicht, auch wenn sie aktuell zusammen nur gut 10% in MSCI Emerging Market ausmachen, während Tech über 30% liegt. KI bewegt ja nicht nur die Tech-Branche, sondern kann auch fast in allen anderen Branchen Innovationsschübe auslösen. Das ist ja letztlich ja auch der Sinn des Ganzen. KI ist ja kein Selbstzweck. Rein wirtschaftlich gesehen sind und bleiben die klassischen Branchen wichtig, auch wenn sie an der Börse mal nicht so angesagt sind. Aber auch aus Anlegersicht wäre es Unsinn, sich von solchen Branchen zu trennen. Denn wenn du das machst, nur weil sie gerade unter Druck stehen, konzentrierst du dein Portfolio auf zu wenige Bereiche und das erhöht das Risiko. Im Endeffekt bist du dann von zu wenigen Sektoren abhängig, die oft auch noch höher bewertet und damit anfälliger für Rückschläge sind. Außerdem vergibt man damit auch die Chance auf ein starkes Comeback zurückgebliebener Branchen.
Und was bedeutet das jetzt alles für die eigene Anlagestrategie, Karl? Wie sollte ein ausgewogenes Depot aussehen, wenn man mal die all besprochenen, die ganzen Faktoren, die Entwicklungen, all das und natürlich noch viel mehr in den Emerging Markets berücksichtigt?
Entscheidend ist, dass man sich klar macht, dass Emerging Market international eine immer größer werdende Rolle spielen werden, völlig unabhängig davon, ob sie gerade gut laufen oder nicht. Das heißt, sie sollten in jeder sinnvollen Strategie immer eine Rolle spielen und nicht nur zeitweise als Wette auf irgendwelche vermuteten Entwicklungen. Denn die Grundregel im Aktienbereich ist nun mal, sein Vermögen über möglichst viele Länder hinweg breit zu streuen und dabei nach Marktkapitalisierung vorzugehen. In unserem reinen Aktienportfolio beispielsweise führt das aktuell zu einem Anteil der Emerging Markets von rund 10%.
Abschließend der Blick nach vorn, lieber Karl, und das soll jetzt keine Prognosefrage sein. Welche Schwellenländer haben denn deiner Meinung nach in den nächsten 5 bis 10 Jahren das größte Potenzial und warum?
Ja, du weißt, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, das vorherzusehen, aber du weißt, ich habe das auch mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich schon an die Zukunft Afrikas glaube. Da sind zwar wieder andauernde Unruhen, Konflikte jetzt aufgetreten. Denk nur an die Tragödie, die sich derzeit im Sudan abspielt. Man vergisst zu leicht, wie unglaublich reich und fruchtbar der Kontinent ist. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gelesen, die sagt, dass weltweit bis 2029 100 Millionen neue Jobs aufgebaut werden und davon rund 75 Millionen in Afrika. Wenn also die politischen Weichen dort richtig gestellt werden, kann sich die wirtschaftliche Lage sehr schnell und dramatisch verbessern. Diese Hoffnung möchte ich nicht aufgeben. Für die nächsten Jahre ist es aber leider kein realistisches Szenario, allenfalls für einige wenige Länder in Afrika.
Das ist ein echt spannender Abschluss und wenn ich jetzt so keck sein darf und vorschlagen darf, Mensch, da sollten wir doch vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zu machen, denn du weißt auch, ich habe ein Faible für Afrika und all das, was zum Beispiel auch in Nigeria passiert, positiv oder negativ, der Einfluss von China, von Ländern aus dem Mittleren Osten und so weiter, das müssen wir doch auch mal diskutieren. Hast du Lust?
Habe ich Lust, machen wir.
Okay, alle anderen, die mithören, aufschreiben, Fragen stellen und dann machen wir einen Podcast dazu. Aber für heute erstmal, Karl, ganz, ganz lieben Dank für die vielen, vielen Infos zum Thema Schwellen- und Entwicklungsländer. Und wer sich jetzt darüber hinaus noch tiefer mit dieser Thematik befassen möchte, dem empfehlen wir auch unsere Folge 214. Die hieß Länderinvestments abseits des Mainstreams. Welche Potenziale haben Frontier Markets? Da geht es dann sogar auch noch um eine Stufe unter den sogenannten sogenannten Emerging Markets. Also hochspannend. Hören Sie gerne rein in die Folge 214. Für heute sagen wir Dankeschön. Abonnieren Sie diesen Podcast gern, der alle 2 Wochen erscheint. Geben Sie uns konstruktive Kritik, Fragen, Themenvorschläge unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos wie immer unter www.quirinprivatbank.de. Und so sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.